Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backstage Beethoven, heute wieder mit Martin Wandl. Wer unseren Podcast und mich schon länger kennt, weiß, dass ich gerne, wenn es möglich ist, für das Intro und das Outro Musik verwende, die einen Bezug zum Inhalt des Gesprächs hat. So auch heute. Im Hintergrund hören Sie gerade ein Stück, das den Titel Arriving at a Place of Wonder trägt. Im Abspann werde ich noch weiter auf die Musik und was sie mit der heutigen Sendung zu tun hat, eingehen. Arriving at a Place of Wonder ist vielleicht etwas hochgegriffen als Motto für die heutige Sendung, aber trotzdem. Mein heutiger Gesprächspartner sorgt dafür, dass manche Dinge wunderbarerweise einfach funktionieren und ist damit essentiell für unseren Orchesterbetrieb, obwohl er nur im Hintergrund arbeitet. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Justus, freut mich sehr, dass wir uns treffen. Du bist einer von denen bei uns im Orchesterbetrieb, die eigentlich im Hintergrund sind. Jeder, der uns auf der Bühne sieht, nimmt deine Arbeit als selbstverständlich, aber trotzdem, ohne deine Arbeit könnten wir alle auch nicht arbeiten, wir Musiker auf der Bühne. Du bist bei uns im, nennen wir es Notenarchiv?
Genau, in der Notenbibliothek, Notenarchiv, wie auch immer. Ja.
Also sprich, alles, was Notenmaterial betrifft, ist dein Job.
Ja, im Prinzip. Kann man das so sagen?
Sollen wir vielleicht mal so anfangen? Wie wird man das denn eigentlich?
Also bei mir war das so, dass ich Filmmusik studiert habe und da muss man im letzten Jahr ein Praktikum machen. Mhm. Irgendwo. Also was, Hauptsache es hat irgendwas mit Musik zu tun. Und dann hatte ich mal angefragt, ob ich ein Praktikum machen könnte im Orchester. Und dann hieß es, Praktikum ginge nicht aus irgendwelchen städtischen versicherungstechnischen Gründen oder sowas.
Okay.
Aber in der Notenbibliothek wäre eine Stelle frei und dann habe ich einfach direkt angefangen.
Das ist jetzt so anderthalb Jahre her.
Ja, genau. Ungefähr. Genau. Ziemlich genau anderthalb Jahre.
Ja.
Und da war dann ja gerade Bedarf sowieso und irgendwie ein kleiner, so ein bisschen Not am Mann. Mhm. Und dann wurde ich da relativ schnell ins kalte Wasser geschmissen.
Ja.
Und musste mir sehr viel irgendwie selber beibringen, aber ich glaube, es hat halbwegs funktioniert.
Naja, das ist, glaube ich, so ein Beruf, den lernt man erst durch die Ausübung. Man muss wahrscheinlich bestimmte oder sollte bestimmte Voraussetzungen mitbringen, also wie ein Orchester aufgebaut ist, Notenlesen hilft.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, offiziell die Ausbildung als Notenbibliothekar gibt es wahrscheinlich nicht, aber ich würde sagen, es sind so zwei Dinge, die man hauptsächlich braucht. Das ist zum einen ja so ein gewisses grundmusikalisches Verständnis, also Notenlesen auf jeden Fall ist sehr hilfreich. Also theoretisch könnte man es vielleicht auch machen, wenn man Noten nicht lesen kann, aber das ist alles immer, je mehr man versteht, desto einfacher werden viele andere Dinge, weil man sich dann einiges erschließen kann oder irgendwelche Probleme schon antizipieren kann,
ja.
Die man sonst vielleicht gar nicht sehen würde. Und auf der anderen Seite ist es halt auch viel Verwaltung und Organisation irgendwie, ne? Also diese zwei Hauptfähigkeiten muss man da, glaube ich, haben. Und was auch immer man an Ausbildung haben kann, bei der man diese Fähigkeiten erlernt hat, glaube ich, ist sehr hilfreich. Bei mir war es jetzt weniger die Verwaltung, sondern eher nur das Musikalische,
ja,
was ich an Know-how mit sich gebracht habe. Und den Rest muss ich mir dann halt so Learning by Doing aneignen.
Ja, zum Beispiel das richtige Archiv, das muss ja auch erstmal organisiert sein, dass man jetzt, wenn kurzfristig ein Konzert kommt,
mhm,
oder man sagt, die Zugabe wollen wir noch spielen,
mhm,
die muss man ja auch erstmal finden.
Das ist richtig, das ist auch manchmal ein bisschen abenteuerlich, das ist viel Erfahrung auch, also mein Kollege Axel Kobelt-Ufermann, der hat da natürlich schon wesentlich mehr Erfahrung und der kennt alle Verlage auswendig so ungefähr und weiß dann auch, hat irgendwie ein Gespür dafür, bei welchem Verlag man vielleicht am ehesten welches Stück bekommt und so. Es gibt da auch Online-Portale, wo Sinfonia zum Beispiel gibt es, da werden dann viele Verlage sammeln sich zusammen und da kann man dann in der Suchmaschine überprüfen, bei welchem Verlag es was gibt. Aber das ist dann immer wieder so die Sache, die haben dann auch nicht alles.
Ja.
Es gibt nicht jedes Stück bei denen,
mhm,
und oft, vor allem wenn es Zugaben sind oder sowas, kann dann auch mal sein, dass es vielleicht mal was Spezielleres ist oder was auch immer, jedenfalls kann es dann oft sein, dass sie das dann nicht haben und dann muss man wieder anfangen, irgendwie rumzutelefonieren und überlegen.
Mhm.
Außerdem gibt es noch die Daniels Orchestral Library, heißt es, glaube ich. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall Daniels heißen die. Und das ist auch so ein globales Verzeichnis von eigentlich so jedem namhaften Orchesterstück der letzten 300 Jahre. Wahrscheinlich geht es sogar teilweise noch ein bisschen mehr in die Renaissance zurück oder so. Und das ist ein sehr praktisches Verzeichnis, weil da haben die nach Komponisten geordnet, alle namhaften Stücke dieser namhaften Komponisten aufgezeichnet, und dann kannst du da auch die Besetzung nachlesen und wenn es unterschiedliche Versionen gibt. Und da stehen manchmal dann auch Verlage mit dabei, wo man dieses Stück bekommen kann.
Ja.
Und das sind immer so unsere zwei Hauptangriffspunkte, um rauszufinden, wo wir so ein Stück herkriegen.
In dem ganzen Puzzle, ja.
Genau, das ist, ja, aber meistens, wenn man gar keine Ahnung hat und bei ein, zwei Verlagen, wo man es vermutet, nachfragt, dann wissen die Leute vom Verlag dann aber oft, wo man es bekommt, und dann helfen die einem weiter.
Sollen wir das vielleicht mal irgendwie ein bisschen konkreter an, sagen wir mal, an einem Konzert, ein Sinfoniekonzert festmachen? Mhm. Herr Kaftan und Tillmann, die überlegen sich meistens so 2 bis 3 Jahre vorher ja das Programm für die übernächste Spielzeit. Mhm. Seid ihr da ein bisschen bereits auch mit eingebunden?
So früh eher nicht, aber so ab 1,5 Jahre, 1 Jahr vorher wird ab und zu schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Mhm. Und dann,
man muss ja auch wissen, ob es die Noten überhaupt gibt. Ich meine, man kann ja die können von einem Stück gehört haben und dann gibt es die Noten gar nicht. Dann muss ja,
genau, wenn es was besonders Spezielles ist, dann sprechen die uns auch schon mal vorher drauf an, okay, und fragen, ob wir da schon mal nachgucken können. Oder zum Beispiel Luzi Teufel, die ja für unsere Jugendarbeit zuständig ist und sich da die Programme ausdenkt. Neulich hatten wir da zum Beispiel einen Fall, wo sie einige Stücke spielen wollte, bei denen nicht so ganz klar war, in welcher Version die wie erhältlich sind, weil das war auch ein Konzert, das soll stattfinden, während das Orchester in Polen ist.
Okay.
Und das heißt, es sind natürlich nicht mehr so viele Musiker in Bonn, und das heißt, die Besetzungsmöglichkeiten sind relativ begrenzt. Und dann mussten wir halt Stücke finden, die in diese Besetzung reinpassen.
Gibt es da auch schon Suchmaschinen dafür, dass man reinwirft, die und die Musiker habe ich zur Verfügung?
Das wäre natürlich spannend. Also mir ist das bisher nicht bekannt, aber auch irgendwo in irgendeinem Portal gibt es bestimmt auch einen Filter auf Besetzung. Nein, aber sie hatte selber ja schon genaue Vorstellungen, von welchen Stücken sie hören möchte. Aber jetzt war die Frage, okay, gibt es diese Stücke auch in Besetzung X?
Ja.
Und da muss man natürlich früher dann schon ein bisschen mal gucken, was es überhaupt gibt, weil sonst muss sie ja im schlimmsten Fall das Stück wieder aus dem Programm rausnehmen,
ja,
und ein anderes.
Genau. Deswegen ist bei der Planung ja auch schon wichtig, das
mitzudenken. Genau, absolut.
Okay, und dann steht also das Programm und dann geht ihr auf die Suche nach dem Material. Ist da auch schon manchmal wichtig, dass man jetzt einen besonderen Urtext herbekommt, oder
ja, das kann wichtig sein. Also in der Regel ist es ja eigentlich die Entscheidung des Dirigenten letzten Endes.
Okay.
Also manchmal ist es vollkommen klar, oder es sind Stücke, die wir halt selber im Archiv haben und schon oft gespielt haben, dann ist es meistens nicht so eine große Diskussion. Aber andere Stücke, bei denen es da mehr Optionen gibt, da fragen wir einfach beim Dirigenten nach, ob er eine besondere Vorstellung hat, oder wir haben unterschiedliche Optionen zur Auswahl und bieten ihm das an, und muss er entscheiden, was er lieber haben möchte.
Bei Herrn Kaftan ist es wahrscheinlich kein Problem, der ist ergreifbar. Wie ist das mit Gastdirigenten?
Auch das ist in der Regel auch überhaupt nicht ein größeres Problem. Also klar, natürlich gibt es immer den einen oder anderen, der sehr schwer zu erreichen ist. Aber in der Regel haben Gastdirigenten eigentlich eine genaue Vorstellung davon. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, weil sie irgendwo zu Gast sind, geben sie sich extra Mühe oder sowas.
Ja.
Aber meistens haben sie eine relativ genaue Vorstellung davon, welche Ausgabe sie denn gerne hätten. Und dann sagen sie uns das vorab schon und dann können wir die einfach besorgen.
Mhm.
Aber ja, natürlich, ab und zu gibt es auch mal jemanden, mit dem es ein bisschen komplizierter ist.
Ja, okay. Und dann geht's los, dass man rumtelefoniert, E-Mails hin und her schreibt mit den Verlagen. Und läuft es rund, oder gibt es da auch Probleme manchmal?
Ja, doch, gibt's schon. Also was immer blöd ist, ist, wenn jemand im Urlaub ist und die haben keine Vertretung.
Ja.
Und wenn dann die Zeit irgendwann knapp wird, das kann manchmal echt blöd sein. Die meisten Verlage, also besonders die größeren Verlage, bei denen ist es halt weniger ein Problem. Klar, weil die haben einfach irgendwie mehr Mitarbeiter und mehr Routine und es ist alles ein bisschen mehr durchorganisiert. Aber es gibt halt echt viele Stücke auch, da sind die Rechte bei irgendwelchen Angehörigen noch des Komponisten. Gott, ja. Und die haben das dann an irgendeinen befreundeten Mini-Verlag gegeben, der irgendwie zwei Komponisten im Sortiment hat oder sowas. Und der sitzt irgendwo in Oberammergau oder was. Ja. Und da muss man dann manchmal vielleicht ein bisschen mehr rumtelefonieren. Wobei es auch da gibt es manchmal Leute, die sind super engagiert und super hilfsbereit. Und selbst wenn das ein kleinerer Verlag ist, also es gibt alles.
Und dann ordert man das?
Ja, genau. Also in der Regel ist es ja, wenn das von den Verlagen kommt, es ist sehr oft Leihmaterial. Mhm. Und dann haben wir so die Regelung, dass wir das, wir versuchen es 12 Wochen vor der ersten Probe zu bekommen, das Material. Das ist deswegen so wichtig, weil die Streicher das ja oft einrichten müssen, die Noten, wenn die nicht schon eingerichtet sind von einem Orchester, was es vorher gespielt hat. Und also einrichten, ich weiß nicht, müssen wir das erklären, einrichten, was?
Ja, bloß kurz, ich als Streicher
kann. Genau, vielleicht erklärst du das.
Ja, es geht eigentlich nur darum, dass die an parallelen Stellen das da gleich in derselben Richtung gestrichen wird, sage ich mal, damit es musikalisch aus einem Guss ist.
Genau.
In Parenthese fällt mir dazu ein, bevor man das Material zurückgibt, sollte man eigentlich manche Sachen auch wieder rausradieren. Werden dann oft die Striche auch wieder rausradiert?
Das ist eigentlich überhaupt nicht Praxis. Also ich glaube, okay, es gibt manche Materiale, da stehen solche Kommentare drin, dass man das machen sollte oder macht in irgendwelchen AGBs. Nee, aber das wird wirklich eigentlich überhaupt nicht gemacht, weil das ist auch eigentlich von niemandem der Beteiligten gewünscht.
Ja eben, weil, das ist ja blöd, weil man profitiert ja von
genau,
der Arbeit.
Genau, andere Orchester freuen sich ja in der Regel, wenn sie Material kriegen, was schon eingerichtet ist, wo schon Abstrich, Aufstrich,
genau,
alles drin ist.
Genau, dann schraubt man noch an Kleinigkeiten, genau, aber das Große steht schon drin. Okay, ich habe unterbrochen, also dann das Material kommt und gerade 12 Wochen vorher.
Genau, und dann müssen wir halt erstmal, ne, natürlich musst du überprüfen, ob alles vollständig ist, ne? Und oft passiert es dann, dass vielleicht die Pultanzahl irgendwie, zum Beispiel was bei uns immer so ein Ding ist, die Kontrabässe in unserem Orchester spielen gerne jeder einem eigenen Pult.
Ach, was mehr kommt.
Genau, und viele andere Orchester machen das irgendwie anders, dass sie halt zu zweit an einem Pult spielen, so wie alle anderen Streicher auch, ne? Bei Geigen, Bratschen, Celli, die spielen ja alle zu zweit aus einem Pult, aber weil ein Kontrabass nur mal so ein Rieseninstrument ist, verstehe ich auch, dass das angenehmer ist, wenn man sein eigenes Pult hat. Also ich habe mich letztens mal bei einem Kontrabasskollegen daneben gestellt und habe ihn mal gefragt, ob ich ein bisschen mitgucken darf, wie er so liest. Und das, also ich fand es wirklich beeindruckend, weil das ist so weit weg, genau, die Noten. Ja. Mhm. Und deswegen, wenn ich was kopiere, mache ich das auch schon mal extra noch auf extra großes Papier für die Bässe und so. Naja, jedenfalls bei uns machen sie es eben mit einem eigenen Pult, damit sie wenigstens ein bisschen näher dran sein können. Und dann passiert es halt oft, dass wenn man einen normalen Orchestersatz bestellt, dass sie dann einem zum Beispiel 4 Basspulte schicken, weil sie davon ausgehen, dass man das für 8 Leute benutzen kann. Ja. Aber bei uns ist es nicht so, wir brauchen das Doppelte und so. Ja, und dann, ne, muss man solche Sachen überprüfen. In der Regel sind die Verlage aber eigentlich, also ich meine, seit 1,5 Jahren bin ich jetzt dabei, ich glaube, es ist vielleicht einmal vorgekommen, dass irgendwas nicht drin war, was eigentlich hätte drin sein sollen. Also wir überprüfen es schon jedes Mal, aber eigentlich sind die da sehr zuverlässig, dass man auch das geliefert kriegt, was man bestellt hat. Naja, und dann müssen wir die Striche überprüfen, wenn welche drin sind, ob die auch alle einheitlich sind, ne? Weil es passiert schon mal gerne, dass ein Verlag hat irgendwie Material A und da fehlen dann aber, oder sind Notenhefte kaputt gegangen.
Ja.
Und dann nehmen die aus einem anderen Material welche raus und tun die dazwischen. Das wurde dann aber vorher von 2 verschiedenen Orchestern gespielt. Das heißt, man hat 2 verschiedene Einrichtungen und dann passt das nicht mehr zusammen. Und sowas müssen wir natürlich überprüfen.
Das ist ja wahnsinnig zeitaufwendig, oder?
Ja, das ist sehr zeitaufwendig. Das war jetzt in den letzten Jahren halt auch manchmal ein bisschen schwierig, weil dann entweder war ich alleine oder Axel war alleine oder so. Jetzt in letzter Zeit ist, glaube ich, ein bisschen besser, weil wir jetzt mit mehr Stunden und mehr Personal in der Notenbibliothek sind. Wir sind ja mittlerweile zu dritt.
Zwischenfrage, aber bist du Streicher oder ist einer von euch Streicher?
Nee.
Ah ja, das würde natürlich auch helfen, um das wirklich schnell sehen zu können, aber egal, ist halt so.
Ja, ja, das Ding ist, ich glaube ehrlich gesagt, also ich meine, ob da Unterschiede sind, da muss man ja eigentlich kein Streicher für sein, um zu sehen, dass das irgendwie nicht zusammenpasst. Und ansonsten, also ich glaube, ich habe einfach, was das angeht, da kommt es mir ein bisschen zugute, dass ich halt Komposition studiert habe, weil ich mich mit solchen Dingen einfach, obwohl ich selber kein Streicher bin, sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe, wie Streicher spielen und wie sie arbeiten. Mhm. Und in den ganzen Einrichtungsprozessen, die ich jetzt für das Orchester mache, kriegt man auch ein bisschen Gefühl dafür, weil es, wo du ja recht hast, es gibt Striche, die können manchmal anders aussehen auf den ersten Blick, aber trotzdem passen die eigentlich zusammen, mhm. weil manches sich einfach erübrigt und manche Striche, der macht hier vielleicht noch einen extra Strich rein, der aber bei dem anderen, der sagt halt, okay, das ist, denke ich mir einfach, das ist sowieso intuitiv oder so. Also ich glaube, mittlerweile habe ich da ein relativ gutes Gespür für, um das relativ schnell sehen zu können.
Mhm. Und dann liegen die Noten da, die liegen ja dann eben im besten Fall 2 Wochen vor dem Konzert liegen die da und dann müsste die für die Menschen, die Übematerial haben wollen, erstmal aufbereiten oder sortieren? Oder
ja, also genau, am Ende gibt es ja eine Mappe pro Musiker, beziehungsweise bei den Streichern eine Mappe pro Pult, wo alle Noten drin sind, die für ein bestimmtes Konzert benötigt werden. Mhm. Und diese Mappe darf natürlich eigentlich erst rausgegeben werden, wenn alle Striche fertig sind, weil sonst passiert es, dass die Leute die mit nach Hause nehmen und dann sind da keine Striche drin und dann hast du am Ende bei der Probe Leute sitzen.
Das müsste man vielleicht noch einschieben. Üblicherweise ist es so, dass Konzertmeister und Stimmführer der Streicher, die nehmen sich vorher die Stimmen und ja.
Genau, das wäre, das Ding nämlich, also angenommen, wir kriegen Notenmaterial angeliefert und das ist nicht eingerichtet, dann muss es an die Stimmführer bzw. Konzertmeister gehen, um neue Striche anzufertigen, also neue Einzeichnungen. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum das Notenmaterial so früh da sein muss, weil jeder braucht natürlich ein bisschen Zeit dafür und dann muss es erst, es kann, diese unterschiedlichen Striche von den unterschiedlichen Streicher-Sections, die sind ja aufeinander angepasst. Also die Bratschen können ja nicht einfach irgendwas machen und die Geigen machen was komplett anderes. Und deswegen macht es halt dann erst der Konzertmeister und der macht es bei uns in der Regel für die ersten und zweiten Geigen zusammen. Und dann geht es an die Celli in der Regel, dann an die Bratschen und dann an die Kontrabässe.
Okay.
Ja, da hat halt, soll halt jeder irgendwie mindestens eine Woche für Zeit haben und deswegen. Ja.
Und dann kommt es zurück zu euch und ihr betragt es dann in die
Stimmen. Exakt, dann, wenn wir das dann ein eingerichtetes Quintett zurückbekommen haben, dann müssen wir das an alle anderen Pulte händisch übertragen mit Bleistift, damit alle das Gleiche haben. Und das Ding ist halt, ne, das ist alles Copyright und so, wir dürfen da nichts kopieren, deswegen muss das halt per Hand gemacht werden. Ja. Ich träume auch von einer Zeit, wo das alles mal digital gehen wird.
Dass jeder sein iPad da liegen hat und jede Änderung sich automatisch überträgt.
Ja, dass die technischen Möglichkeiten dafür gibt es ja, aber es ist natürlich, mit viel Innovation kommt auch viel Komplikation und Gegenwind und Hürden und was weiß ich. Und im städtischen Kontext ist das natürlich alles nochmal irgendwie schwieriger und so. Ja. Es gibt ja auch von Verlagen mittlerweile schon Systeme, die das erlauben, dass man beim Verlag das digital mietet und dann einen Nutzungszeitraum kriegt und so und dass man das dann nach dem Nutzungszeitraum einfach wieder zurückgibt. Und man kann das halt nur einsehen, man kann es aber nicht runterladen oder kopieren oder sowas. Ja, solche Systeme sind dann daher wieder schwierig, weil irgendwie lohnt sich das ja nicht, wenn dann nicht alle Stücke, die wir brauchen, drin sind, weil dann hast du am Ende ein iPad auf dem Pult liegen und trotzdem noch Papiernoten, weil du nicht alles bekommen hast. Also digital ist natürlich auch blöd irgendwie.
Ja, und du musst alles einscannen und in 20 Jahren ist das vielleicht alles besser.
Ja.
Man wird sehen. Apropos kopieren, könntet ihr auch, wenn irgendwie eine Aushilfe von auswärts kommen muss, den PDF mal schnell schicken? Das ist kein Problem, oder?
Ja, das ist so ein bisschen ein Ding. Da sind wir ehrlich gesagt gerade noch so ein bisschen am, ich muss da mal ein bisschen recherchieren, weil das eigentlich ist nämlich das Ding so, rechtlich ist das, ist die Sache relativ eindeutig, solange das Material in irgendeiner Form noch Copyright geschützt ist, entweder vom Verlag oder vom Urheber selbst, wenn der Komponist noch nicht länger als 70 Jahre tot ist, dann dürfen wir das nicht kopieren und wir dürfen auch keine PDFs erstellen, auch nicht zum Üben und gar nichts. Und wir dürfen das, also PDFs noch viel weniger, weil eine PDF im Internet verbreitet sich natürlich viel schneller als irgendein ausgedrucktes DIN A4-Blatt. Und das ist uns strengstens untersagt, dass wir das tun. Wir können das halt immer machen, wenn wir zum Beispiel von einem Arrangeur Noten angeliefert bekommen, die der sowieso nur für uns hergestellt hat, dann kriegen wir die sowieso immer schon als PDFs angeliefert und wir drucken die dann selber aus. Dann ist das eigentlich nie ein Problem. Da wird sich auch kein Arrangeur beschweren. Mhm. Das sind ja auch oft Arrangements. Es ist jetzt nicht so, als würden die dann demnächst noch von zig anderen Orchestern gespielt. Das sind ja oft Einzelprojekte, sehr spezielle Dinge. Ja, oder wenn es halt Notenmaterial ist, was sehr, sehr alt ist, wo sowieso keiner mehr irgendwelche Rechte dran hat, dann ist es auch gar kein Problem. Mir ist bewusst, dass das bei vielen anderen deutschen Orchestern anders läuft. Und ich wüsste sehr gerne, wie die das, also weil rechtlich gesehen, also ich meine, für die gelten ja die gleichen Gesetze wie für uns. Aber ich habe jetzt schon sehr oft gehört, dass bei allen anderen Orchestern scheint das kein Problem zu sein. Und alle machen das.
Ja.
Und ich fände das auch super. Aber
ja,
mir ist es untersagt. Mhm. Ich muss da mal mit Bibliothekaren aus anderen Orchestern sprechen, was die da für eine lustige Regelung haben, dass das bei denen funktioniert und bei uns nicht. Mhm. Weil das ist natürlich für alle Beteiligten blöd, ne? Für die Musiker ist es blöd und für uns ist es auch blöd, weil wir müssen jedes Mal wieder die gleiche Diskussion führen, an der wir leider überhaupt nichts ändern können.
Ja, klar, die Rechte sind halt so, wie sie sind.
Ja.
Okay, also dann, die Stimmen sind eingerichtet und so weiter und dann gebt ihr grünes Licht, ihr könnt euch jetzt die Stimmen holen zum Üben und dann, ich sehe euch manchmal mit großen Kisten ins Brückenforum wandern.
Genau, das ist in der Regel dann zur ersten Probe. Müssen all die Noten, die vorher noch nicht von den Musikern abgeholt wurden, müssen dann in den Proberaum gebracht werden. Das ist ja momentan in der Regel das Brückenforum. Ab Mai nächsten Jahres haben wir es nicht mehr ganz, also wir dürfen ab Mai nächsten Jahres in die Beethovenhalle umziehen, aber die Proben sind dann ja trotzdem noch nicht da, ne? Das bringt dann noch nichts.
Dann wird's sehen.
Ja. Aber egal, wenn wir wieder in der Beethovenhalle sind, dann wird das alles ganz, ganz einfach, weil dann sind wir im selben Haus und müssen nur die Treppe runter oder hoffentlich gibt es einen Aufzug, mal schauen, mit den Notenkisten und dann haben wir es nur noch irgendwie 20 Meter weit. Das wäre natürlich entspannt, aber momentan, ja, müssen wir einmal über die Brücke nach Beuel ins Brückenforum und da die Noten abliefern.
Zwischenfrage, ist eigentlich in der Beethovenhalle dann auch ein Archiv geplant,
wo die
ganzen eigenen Noten dann...
Genau, also es ist alles an Notenbibliothek, was momentan auf zwei Orte verteilt ist, soll ab Mai nächsten Jahres umziehen in die Beethovenhalle.
Ah, super, ein Traum.
Hoffentlich, ja, genau. Man will sich ja nicht zu früh freuen, aber das sind zumindest unsere Angaben, die wir bekommen haben.
Ja. Dann, jetzt liegen die Noten auf den Pulten und so weiter und jetzt kommt der Teil, den ich natürlich auch kenne, was weiß ich, Striche stimmen nicht, da fehlt eine dritte Bratschenstimme fehlt und so weiter, dann kriegt ihr einen Anruf und müsst dann suchen anfangen, oder?
Ja, genau, das ist halt leider immer so, was ab und zu vorkommt, weil es einfach eben ein super komplexer Prozess ist, bei dem 1000 Hände auch irgendwie mit involviert sind, ne? Und die Musiker kommen ab und zu, holen sich was ab oder gucken mal irgendwas durch und so. Und es sind einfach super viele kleine Stellen, bei denen irgendeine Art von Chaos entstehen kann, potenziell.
Ach ja, die Noten werden dann ins Konzert von in zwei Wochen weiter reinsortiert.
Ja,
solche Späße, oder?
Irgendwie sowas, stimmt. Das, was gerne auch mal vorkommt, ist genau, dann hat sich der Dirigent überlegt, ja, das, was wir jetzt in zwei Wochen bei dem Konzert spielen, könnten wir doch als Zugabe bei dem Konzert übermorgen spielen.
Oh, war ja.
Und dann musst du halt die Noten, die eigentlich schon in den Mappen für ein anderes Konzert liegen, da wieder raussortieren und in die neuen Mappen, beziehungsweise in Mappen von dem anderen Konzert reinsortieren und sowas.
Aha.
Und das... Also es gibt halt irgendwo immer Sachen, die halt den normalen Strom torpedieren und dabei können natürlich schnell mal irgendwelche Fehler passieren.
Ja.
Und so kommt es halt ab und zu zustande, eben, dass dann irgendwo fehlt was, ne, bei man muss sich ja überlegen, bei einem Konzert zum Beispiel, das war das Krasseste, was ich bisher hatte, das war letztes Jahr das Silvesterkonzert. Das war ein Gastspiel in Essen, genau. Und da standen, ich glaube, 22 Stücke auf dem Programm.
Ein Walzer am anderen, ja.
Genau, 22 Straußwalzer, so ungefähr. Und das heißt, bei einem Orchester, das war ja auch romantische Musik, also jetzt nicht klein besetzt, ne, da hast du dann irgendwie deine 60 Pulte. Und jedes dieser 60 Pulte hat bis zu 22 Blätter lose in ihren Mappen liegen. Und das ist natürlich einfach ein Riesenhaufen an Zeug, also hunderte von einzelnen Blättern oder Heften und kein einziges darf verloren gehen. Und das geht halt manchmal schief.
Ja, klar.
Genau. Mhm. Und dann, wenn dann das in der Probe auftritt, wir hoffen natürlich immer, dass die Musiker das schon vor der Probe merken. Aber ja, manchmal fällt es erst Anfang der Probe auf und dann müssen wir gucken. Entweder haben wir noch Ersatznoten. Im besten Fall ist natürlich immer, wenn das ist, was wir selber drucken können, weil wir es digital haben. Aber das ist sehr selten der Fall.
Ja, das ist nur bei Arrangements und so weiter.
Eigentlich ja, genau. Ja. Ich meine, selbst bei einer Auftragskomposition wie jetzt beim nächsten Freitagskonzert von Zinoviev, selbst da haben wir einfach nur ganz normales Leihmaterial.
Ah, okay, hat da der Verlag schon die Finger drauf.
Genau, das ist spannend, ja, dass der Komponist kriegt einen Auftrag vom Orchester, wird für seine Arbeit vergütet, aber trotzdem musst du am Ende das Material einfach ganz normal mieten, wie als wäre es irgendein x-beliebiges anderes Stück. Das ist schon spannend.
Fällt mir bloß jetzt gerade irgendwie ein, Miete, je länger man es mietet, umso teurer. Ganz simpel oder ist es pauschal?
Nee, das ist eher, also zum Beispiel, wenn wir das jetzt 12 Wochen vorher bestellen oder 8 Wochen vorher, das macht eigentlich keinen Unterschied.
Okay. Mhm.
Es wird pro Auftritt eigentlich abgerechnet.
Ah, okay.
Ja. Und oft ist es dann auch so, wenn wir zum Beispiel ein Stück mehrmals spielen, dass dann das erste Konzert wird zu 100% berechnet und die weiteren Konzerte dann vielleicht mit 75% oder irgendwie sowas ein bisschen vergütet. Ja. Genau, aber mit der Dauer der Ausleihe hat das zum Glück eigentlich nichts zu tun. Wir hatten jetzt kürzlich tatsächlich einen Fall, da war das anders. Da wollten sie von uns pro Woche, die wir das früher ausleihen, 150 Euro extra Miete. Und sie wollten es uns eigentlich nur irgendwie 3 Wochen vorher schicken und dann kamen wir mit unseren 12 Wochen, das ist natürlich dann ein Riesenhaufen Geld, der dann auf einmal zustande kommt. Das ist aber eher die Ausnahme, das hatte ich bisher bei keinem anderen Verlag, das war jetzt nur ein spezieller Fall, bei dem das so war.
Das ist total interessant, das mal zu hören, weil ich sitze halt da und merke, was für Noten immer noch nicht da sind, wenn man mal weiß, warum das so ist.
Ja, es gibt 1000 kleine Stellschrauben, an denen halt irgendwas schief gehen kann. Das ist halt so das Ding.
Okay, und im besten aller Fälle, das Konzert hat stattgefunden, alle hatten ihre Noten und sind glücklich, dann geht's dran, wieder alles einzusammeln. Die ganzen Leute, die ihre Überstimmen daheim vergessen haben und so weiter, die anschreiben, hey Leute, es fehlt das und das und
das,
so, oder?
Geht dann genau andersrum, rückwärts wieder ähnlich. Ja, wir müssen alles zusammensammeln. Die Mappen, die wir vorher einsortiert haben, dann wieder aussortieren, also die Stücke wieder auseinanderklamüsern. Das war bei Silvester sehr lustig. Da habe ich die auf dem kompletten Fußboden musste ich die Stücke schon verteilen, weil ich so viele Tische gar nicht habe in der Bibliothek.
Ja, eben.
Da konnte man gar nicht mehr laufen, weil es 22 Stücke irgendwo verteilen. Naja, egal. Die muss man wieder auseinandersortieren und dann eben genau überprüfen, ob alles vollständig ist. Und ja, manchmal kommt es dann halt vor, dass irgendwo eine Stimme fehlt und dann muss man gucken, wo könnte die geblieben sein, wer hat die vielleicht noch im Koffer oder so. Ja. Und glücklicherweise eben, wie schon eben gesagt, müssen wir keine Striche rausradieren, sondern wir können das dann einfach so wieder zurückschicken. Kriegst du mal so einen Lieferschein mit dabei, ne? Und tust du den Lieferschein wieder mit dabei und schickst wieder zurück. Das ist eigentlich relativ simpel.
Auch Sprünge oder sowas können da auch drin bleiben?
Ja, das wird, glaube ich, schon, das wird schon gerne gesehen, wenn man die wieder rausradiert. Ja. Da sind dann ja teilweise wirklich die ganze eine Seite komplett durchgestrichen oder sowas. Das ist schon blöd, ja. Aber ich habe auch schon des Öfteren Material mal zugeschickt bekommen, wo schon irgendwelche Sprünge drin waren und
die sich oft ja auch bewährt haben. Naja.
Ja, gut, wenn das jetzt ein Stück ist, wo immer gleich gesprungen wird, irgendwie, das ist schon bekannt, dann weiß Tillmann das hoffentlich sowas. Also so tief bin ich da auch noch nicht drin in der Konzertwelt, dass ich solche Details schon wüsste. Aber Tillmann fällt dann sowas vielleicht auf.
Ah ja, okay. Der schaut auch übers Notenmaterial.
Ja, eigentlich nicht, aber also wir arbeiten ja viel zusammen. Also wir müssen ja ständig alle möglichen Sachen miteinander besprechen und man unterhält sich dann ja auch einfach und dann fällt sowas vielleicht mal nebenbei auf.
Okay, und dann wandert das Leihmaterial wieder zurück. Wie ist denn eigentlich so das Verhältnis von, wie viel haben wir in unserer eigenen Bibliothek und wie viel Zeug muss man tatsächlich ausleihen?
Eigentlich kann man sagen, solange der Komponist noch nicht 70 Jahre tot sind, müssen wir es ausleihen.
Ah ja.
Okay. Weil dann sind die Rechte bei irgendeinem Verlag und anders geht es nicht.
Ah ja.
Wenn es jetzt Beethoven ist oder sowas, klar, das haben wir alles selber. Ne?
Ja.
In der Regel Beethoven, Bach, wobei bei Bach ist wieder das Ding, der hat halt irgendwie 4000 Stücke geschrieben, das heißt, man hat eh nie alles da,
ja.
Aber da ist wieder das Ding, da findet man dann oft auch tatsächlich gute Versionen sauber im Internet, die man sich einfach runterladen kann.
Ach, das darf man.
Wenn das uraltes Zeug ist, wo sowieso keiner mehr Rechte dran hat und die trotzdem aber irgendwie ein guter Scan ist. Ne?
Das ist wie ist es, wenn jetzt eine spezielle Urtextausgabe von, was weiß ich, Bärenreiter oder so, hat dann Bärenreiter auf diesem Urtextaspekt, sage ich mal, Recht?
Ja, genau.
Ah ja, okay.
Genau.
Das darf man dann auch nicht kopieren.
Nee, absolut. Also die Beethoven-Noten, die wir von denen kaufen, dürfen wir auch nicht kopieren, weil die haben zwar an der Musik selber kein Urheberrecht, aber halt an der Edition haben sie Rechte.
Ja.
Ne? Also wir hatten letztens ja zum Beispiel die Welturaufführung von Beethovens Neunter mit neuer Kontrafagottstimme. Ne? Wie die Neunte neulich gespielt wurde, wurde sie noch nie gespielt. Und da hat sich ja irgendein Musikwissenschaftler, ich glaube vom Beethovenhaus, irgendwie Jahre mit beschäftigt, diese Stimme neu aus irgendwelchen Notizen und irgendwas zusammenzustellen. Und es war tatsächlich auch ein hörbarer Unterschied. Also da hat, ich glaube, irgendwo beim Gesangssolo doppelte das Kontrafagott dann den Sänger in der Oktave und sowas.
Ja.
Und das sind schon Dinge, die man tatsächlich auch hört, als jetzt nicht nur im Tutti irgendwo mal irgendwie ein bisschen was anderes, was sowieso keiner mitkriegt.
Ja.
Aber aber das sind natürlich alles Dinge, an denen hat dann wieder irgendjemand irgendein Recht. Auch wenn es nicht die Musik selber ist, aber halt an der Edition, da muss man dann auch wieder für bezahlen. Aber zurück zu deiner Frage, weiß ich nicht, kann man 50-50 sagen? Ja, es kommt ganz drauf an, welche Dirigenten am Start sind. Ne? Also Dirk Kaftan und Tillmann, die sich ja die Programme zusammen ausdenken, die haben ja also vor allem auch ein großes Interesse daran, irgendwie modernere Sachen auch mal zu machen oder unkonventionellere Dinge auch irgendwie aus Popmusik oder was auch immer auch mal unterkommt. Dann ist natürlich das Archiv da nicht mehr so hilfreich. Ne? Also da muss dann schon mindestens 50% bestellt werden.
Ja.
Aber für zum Beispiel die Pur-Reihe, da müssen wir meistens nichts bestellen.
Okay.
Das ist dann ja ein Beethoven-Klavierkonzert oder irgendwie sowas.
Ja.
Das haben wir eigentlich alles da.
Passiert es auch mal, dass du selber dich an den Rechner setzen musst und was sogar Noten schreiben musst?
Ja, also das ist schon vorgekommen, ist aber, glaube ich, eigentlich jetzt nicht unbedingt Usus.
Ja, und wahrscheinlich mehr bei Kinderkonzerten mal ein kurzes Tonbeispiel, da könnte ich mir eher vorstellen.
Tatsächlich habe ich fürs Kinderkonzert, glaube ich, noch nie was gemacht. Also zum Beispiel jetzt demnächst fürs Weihnachtskonzert, da habe ich zum einen ein Stück, musste ich einen Notensatz neu machen, weil Tillmann hatte nur irgendeine Version aus dem Internet, die völlig unleserlich war eigentlich und das habe ich dann mal in Notationsprogramm übertragen und halt sauber und ordentlich gemacht.
Ist ja Gold wert, dass du das kannst, ja.
Ja, das ist ja das, was ich eigentlich hauptberuflich mache, ne? Und zum Beispiel fürs Weihnachtskonzert habe ich ja auch ein Stück arrangiert, einen alten Weihnachtschoral fürs Orchester arrangiert und sowas. Ich mache solche Sachen auch, aber ich glaube, es ist jetzt nicht unbedingt eigentlich Aufgabe eines Notenbibliothekars. Es mag sein, dass es hier und da auch noch, gibt es bestimmt auch noch andere Notenbibliothekare, die auch Notensatz irgendwie können. Aber sowas nimmt auch viel Zeit in Anspruch.
Ja.
Jetzt gut, bei diesem ein Stück, was ich neu gesetzt habe, das war ein kleines Chorstück, ein polnisches Chorstück, was ich neu gesetzt habe, das dauert, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde oder sowas, dann hat man das erledigt. Aber wenn das jetzt andere Werke sind, dann kann das schon mal sehr, sehr aufwendig sein und lange dauern. Wir hatten ja zum Beispiel für das Grenzenlos, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Nummer das war, aber das Open Philharmonics Konzert, wo das Beethoven Orchester zusammen mit Laienmusikern spielt. Da mussten wir Klarinettenstimmen und Trompetenstimmen transponieren, weil die Laienmusiker oft nur eine B-Klarinette oder nur eine B-Trompete besitzen.
Ja.
Und die Klarinettenstimmen, aber es waren alles A-Klarinettenstimmen und die Trompeten waren das C-Trompeten wahrscheinlich. Und dann mussten wir das alles transponieren. Das war aber Florence Price Sinfonie Nummer 1, also ein relativ komplexes Stück und relativ lang und einfach auch auf schnell viele Noten, viele Saiten. Und da habe ich auch am Anfang, dachte ich so, ja, okay, mache ich. habe dann aber relativ schnell gemerkt, das ist so aufwendig, da werde ich nicht früh genug fertig. Und dann habe ich zwei Bekannte von mir noch mit ins Boot geholt, die mir da geholfen haben. Ich glaube nicht, dass es so viele Notenbibliothekare gibt, die sowas machen. Also einfach schon allein wegen dem Zeitaufwand. Das wollte ich eigentlich, darauf wollte ich hinaus.
Aha. Okay. Passiert es auch manchmal, dass man Noten einfach überhaupt gar nicht bekommt? Dass ein Thema ein Stück findet oder im Radio gehört hat und die Noten sind nicht zu kriegen?
Aber ich überlege gerade, ob mir das schon mal passiert ist. Ich glaube nicht.
Mhm.
Also das Schwierigste war bisher echt dieses Silvesterkonzert. Da gab es einige Stücke, die nicht sehr leicht zu, weil das dann Operettenstücke sind. Und dann, das war viel, wo so irgendwas bei irgendwelchen super kleinen Verlagen sitzt. Also ich hatte echt mit einem telefoniert, das war ein Herr aus Wien, glaube ich, oder nee, aber irgendwo aus Österreich auf jeden Fall.
Ja.
Und das war also ein Verlag, ich glaube, also bestand aus einer Person, dieser Verlag, und der hatte irgendwie 5 Stücke so ungefähr. Und dann war auch grundsätzlich von diesem Konzertprogramm alle möglichen Stücke bei anderen Verlagen. Also es war jetzt nicht so, als hätte ich irgendwie nur bei 2 oder 3 Verlagen bestellen müssen, sondern es waren am Ende bestimmt 6 Verlage oder sowas. Es war schwer zu kriegen, aber es war jetzt nicht unmöglich. Also, dass ich irgendwas gar nicht bekommen hätte, glaube ich bisher nicht. Ah, ja. Also, vielleicht ist mal vorgekommen, dass irgendwas so absurd teuer war, dass wir dann gesagt haben, also, nee, okay, ganz ehrlich, das ist jetzt irgendwie ein bisschen unproportional. Aber
also ich finde es verblüffend, dass gerade bei so Strauß-Walzen und so weiter, denkt man als Laie, als Notenverlag, technischer Laie, das gibt es ohne Ende sehr
überhaupt. Das hat mich auch überrascht. Strauß war auch weniger das Problem, aber diese ganzen Operetten-Auszüge.
Ach so, so oder was
ist das? Ja, die waren irgendwie schwieriger zu bekommen.
Ah, oder man müsste die komplette Operette ausleiern und ausleiern, sage ich.
Genau,
man braucht bloß eine kurze Nummer draus.
Genau, das, da muss man natürlich auch mal aufpassen. In der Regel ist das aber nicht so das Problem, weil das, glaube ich, ja schon diese... Das Beethoven-Orchester ist jetzt nicht das erste Orchester, was auf die Idee gekommen ist, Operetten bei irgendeinem Galakonzert zu spielen.
Genau.
Dass diese Kurzversionen oder diese Auszüge der Lieder aus den Operetten, die gibt es eigentlich schon immer. Aber die Frage ist halt, wo?
Ja, ja. Okay. Aber das Internet natürlich ein Segen. Vor 30 Jahren.
Ja, wobei das jetzt, glaube ich, diesen Herrn aus Österreich, den konnte ich nicht im Internet finden. Ich glaube, da habe ich bei dem Verlag angerufen und der hat mich an den Verlag weitergeleitet und bei dem Verlag hat mir dann einen Tipp gegeben, Und der Typ, der war auch tatsächlich, ich glaube, das war ein direkter Erbe des Komponisten, der das halt noch in Familienbesitz hatte, diese Rechte. Und wahrscheinlich dieser Verlag nur daraus bestand, wirklich diese paar Werke zu vertreiben von seinem Urgroßvater.
Oh, unglaublich, Wahnsinn. Ja. Aha. Ja, super, Justus, vielen Dank.
Ja,
jetzt
gerne.
Jetzt weiß ich schon, auch ich persönlich, obwohl ich dich oft sehe, weiß ich viel mehr, was eigentlich die Probleme auch tatsächlich sind.
Ja, vielen Dank für das Interesse, auf jeden Fall.
Ja,
das
klar.
Das ist auch schön.
Ja, vielen Dank und dann bis bald.
Gerne, bis bald. So.
Es fällt mir natürlich schwer, in die Musik hineinzuquatschen, aber ich hatte ja eingangs versprochen, noch etwas über die Musik in Vor- und Nachspann zu sagen. Im Gespräch mit Justus habe ich natürlich einiges Neues erfahren, aber die größte Neuigkeit für mich war, dass er Filmmusik studiert hat. Natürlich habe ich mich gleich auf seine Musik gestürzt und im Hintergrund hören Sie zum Beispiel ein Streichquartett von ihm und auch die Musik im Intro war von ihm. Wenn Sie noch mehr von ihm hören möchten, empfehle ich Ihnen die Shownotes oder www.justusberger.com. Apropos Filmmusik, am 15. Februar 2025 spielen wir Modern Times von Charlie Chaplin, auch mit der Musik von Charlie Chaplin, im Telekom Forum. Sicher nicht nur für Filmenthusiasten ein interessantes Projekt. Und sicher auch für Justus und seine Kollegen eine nicht ganz alltägliche Aufgabe, das Notenmaterial dafür zu besorgen. Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne unter info@beethoven-orchester.de zur Verfügung. Zum Abschluss können Sie noch ein drittes Stück von Justus hören, Titel Dash and the Grey Man, diesmal ohne Gequatsche meinerseits. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder bei Backstage Beethoven. Thank you.